Sagen wir das ruhig noch einmal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Na, jetzt haben wir uns doch warm gesungen. Ist das nicht ein genialer Satz? Er ist geradezu unglaublich. Ein Glaubensbekenntnis, das alles auf den Kopf stellt, wenn wir es denn glauben. Der Herr ist auferstanden. Ihm gehört alle Macht und Ehre, könnten wir auch sagen. Das heißt das ja, der Herr ist auferstanden. Es gibt keinen außer ihm, es gibt keinen über ihn. Ich bin selbst überwältigt, wie schön das geworden ist mit den Blumen. Blumen als Zeichen des Lebens, als Zeichen für einen Neuaufbruch. Blumen als Zeichen, dass wir einen Schöpfergott haben, wo vorher nichts war, blüht es. Wir hatten letztes Wochenende Besuch aus unserer alten Heimat, aus dem oberbergischen Land. Und die waren ganz neidisch, dass hier schon so viel blüht. Da oben, da haben sie noch die Eiszapfen unterm Stuhl. Also fast. Und ich finde, das sieht immer so aus, als käme da nie wieder was, oder? Großes Geheimnis, fantastisch. Ich habe mir mal überlegt, ich oder jemand von euch wäre dafür verantwortlich, allein, dass in seinem Garten oder auf seinem Balkon die Pflanzen alle Blätter kriegen. Von den Wäldern und so weiter wollen wir gar nicht reden. Was das gäbe, der Herr ist auferstanden. Kraft, Dynamik des Lebens. Aber die Frage ist ja dann jetzt, was sagen wir denn damit? Was für eine Bedeutung hat dieser Satz für euer Leben? Was meint ihr, wenn ihr das gerade so schön, fröhlich, vollmundig hier nach vorne sagt? Welche Bedeutung hat dieser Satz, der Herr ist auferstanden, jetzt im Moment und aber auch für eure restliche Lebenszeit? Das heißt, wenn er auferstanden ist, lebt er doch. Dann geht das jetzt nicht, solange wir hier feiern, dann gehen wir da raus und das war's. Er begleitet uns von jetzt für immer in die Ewigkeit. Es gibt eine ganz eindrückliche Darstellung, viele von euch haben das schon gesehen, den Isenheimer Altar in Colmar. Und er zeigt unter anderem auf der rechten Seite, das sind ja mehrere solche Teile, ganz rechts sieht man hier diesen Ausschnitt und da seht ihr unten Johannes den Täufer stehen, unten rechts. Nun muss man historisch sagen, zum Zeitpunkt, als Jesus da am Kreuz hing, war Johannes der Täufer ja bereits tot. Insofern ist das historisch nicht ganz genau, aber der Künstler will ja etwas aussagen mit diesem Bild. Und er zeigt etwas ganz Besonderes. Es steht bei Johannes eine kleine rote Schrift, die kann man kaum lesen. Ich habe das mal vergrößert. Ein lateinischer Satz steht da, die vom biblischen Unterricht können so gut Latein, haben sie mir letztens bewiesen, die könnten das übersetzen. Ich sage es trotzdem. Das heißt, ein Zitat aus Johannes 3, Vers 30. Er, Jesus, muss immer größer werden, ich aber muss abnehmen. Er muss immer bedeutender werden, ich unbedeutender. Es kommt auf Jesus an, nicht auf mich. Und der Künstler will damit ausdrücken, die Erlösung ist vollbracht. Also dann hängt auch Jesus nicht mehr am Kreuz, so wie wir das ja hier andeuten, in unseren reformierten Freikirchen. Da haben wir kein Kruzifix, kein Kreuz, an dem der Gekreuzigte immer noch hängt. Das Kreuz ist leer. Er lebt, soll das heißen. Er ist der Messias, der Retter und er ist auferstanden. Und darauf weist dieser orthopädisch unmögliche Zeigefinger von Johannes dem Täufer hin, damit es auch der Letzte hier bei uns begreift, auch wenn er die Brille noch so sehr reibt. Da müsst ihr hinschauen, darauf kommt's an. Merkt euch das. Das konnte jeder damals, der nicht lesen konnte, der die Bibel nicht lesen konnte, der hat diesen Finger sozusagen immer hier vor Augen gehabt. Und wusste, darauf kommt es an, das Kreuz ist leer. Er ist der Herr, der Messias. Grünewald hat das sehr, sehr gut dargestellt. Das ist ein Superlativ und er sagt damit, auch für uns heute, die wir das dann anschauen, Leute, guckt da drauf, worauf Johannes zeigt. Das ist das Zentrum, das ist wichtig. Und da, wo der Herr ist, da, wo er groß sein darf, da können wir doch ganz klein sein. Da müssen wir uns nicht groß und wichtig nehmen. Da können wir einfach sagen, da gehen wir mal hinterher. Und er ist dann, heißt das für mich auch, und wenn ich vom Karfreitag herkomme, wer da war, wird sich erinnern vorgestern, auch da, wo wir ihn nicht sehen, also Gottesdienstleiter hat das eben noch angedeutet, da, wo wir ihn nicht spüren mit seiner Macht, mit seiner Auferstehungskraft, ist er trotzdem da, ist er trotzdem auferstanden. Er hat sich nicht wieder schlafen gelegt in der Zwischenzeit oder ist mit was anderem beschäftigt. Er ist der Herr. Alle Fragen, die mich so oft bedrängen und die schwierig sind für mich, auch dann, wenn ich sage, der Herr ist auferstanden, finden eine Antwort darin, dass diese Basis gelegt ist. Und das drückt doch dieses Bekenntnis, der Herr ist auferstanden, aus. Das muss man sich mal klar machen. Hinter das können wir nicht mehr zurück. Und wenn wir das einfach mal so weiterdenken, dann sagen wir doch auch gerne, Christus ist jetzt an der Machtposition. Er hat diese Welt in seiner Hand. Er hat die höchste Macht und Autorität eingenommen. Wir sagen dann solche Sachen wie, er hat den Namen, der über alle Namen ist, nicht wahr? Im Psalm, es gibt auch schöne Lieder, die das so bezeichnen. Oder wir sagen, jedes Knie muss sich beugen. Theologisch einwandfrei, steht so in der Bibel. Oder zitieren wir mal Psalm 148. Alle sollen den Namen des Herrn loben, denn allein sein Name ist groß und sein Ruhm überragt Erde und Himmel. Da können Sie auf den Mount Everest gestiegen sein und sagen, jetzt war ich mal ganz oben, sein Ruhm überragt das trotzdem noch. Nehmen wir Römer 14, Vers 11, denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Der Herr ist auferstanden, das heißt das. Biblisch, theologisch ist das richtig. Und wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden, das selbst formulieren, dann sagen wir damit auch, ich gehöre zu ihm. Er ist für mich auferstanden. Das hat Bedeutung für mein Leben. Und Paulus, der Apostel, hat das einmal an seinen jungen Kollegen Timotheus geschrieben, hat das noch einmal bestätigt und hat das dann in diesen Zusammenhang gestellt, der die Existenz von Timotheus, aber auch von uns allen begründet. Wir haben das abgedruckt im Flyer, zum Teil jedenfalls. Ich lese das mal hier für uns. Es steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, ab Vers 11, dann Vers 15 und 16. Zwischendrin fehlt was, das werden wir gleich nachher feststellen. Paulus fängt so an, aber du, Timotheus, du gehörst Gott. Und ich habe jetzt die Pünktchen, erstens, weil da ein Zwischentext fehlt, der nachher kommt, und zweitens, jetzt kann jeder mal von euch seinen eigenen Namen da einsetzen. Bei mir würde das also heißen, also du, Volker, du gehörst Gott. Probiert das mal, wie das klingt, wenn er das für euch mal so sagt. Sprecht euch mal mit eurem Vornamen an, wenn ihr das könnt. Und dann sagt Paulus weiter, zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige, den Herrn der Herren. Nur er allein wird nie sterben und er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Niemand hat ihn je gesehen oder kann ihn sehen. Ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Unglaubliche Sätze, die der Paulus da seinem Timotheus, seinem Volker sagt. Er ist auferstanden, heißt das doch. Ist das so? Ich versuche das mal jetzt runterzubrechen von diesen großen theologischen, biblisch richtigen Gedanken auf unser persönliches Leben, auf unsere Existenz. Vielleicht auf euch, die ihr hier sitzt und denkt, ja, das kann man zwar sagen, aber wie sieht es denn ganz konkret in meinem eigenen Leben aus? Was bedeutet das denn, wenn es stimmt, dass Christus alle Macht im Himmel und auf Erden hat? Das heißt doch mit anderen Worten, wenn ich, Timotheus, Volker, Eva, zu ihm gehöre, wenn ich also in ihm bin, wie wir gerade auch gesungen haben, dann ist doch um mich herum diese Macht und Stärke und schützt mich. Dann ist nichts in dieser Welt stärker als diese Auferstehungsmacht, in der ich geborgen bin, weil ich ja zu ihm gehöre. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Christi, sagen wir doch. Sagen wir. Glauben wir? Was könnte mich denn erschrecken, wenn ich ein ganz normaler Christ wäre? Und ein ganz normaler Christ ist der, der das glaubt. Der Herr lebt, er ist auferstanden. Er lebt in mir und nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Nichts, gar nichts. Was ist letzte Woche nicht gut gewesen? Wofür habt ihr vor der nächsten Woche Angst? Was macht euch Sorgen? Der Herr ist auferstanden. Nichts kann euch trennen. Nichts. Und ich weiß doch aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie das in meinem Leben ist. Und trotzdem ändert sich die Situation nicht. Da kann ich 10-mal sagen, nichts kann mich trennen. Lebe ich das? Glaube ich das? Und wenn ich in unsere Welt schaue, ihr könnt das ja jeden Tag tun, in den letzten 200 Jahren stellen wir fest, dass es in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesene radikale, schnelle Veränderungen gegeben hat. Was sich in diesen 200 letzten Jahren verändert hat, hat sich in den ganzen Tausenden von Jahren vorher nicht verändert. Und was sich durch elektronische Medien allein in den letzten 15 Jahren verändert hat, das können wir gar nicht beschreiben. Und wir sagen, dass die Welt ein Dorf ist, sich immer schneller drehen würde. Und dann bemerken wir auch, wenn wir ehrlich sind, dass insbesondere in den westlichen Ländern dieses Globus, dieser Welt, eine Gottvergessenheit sich etabliert. Ja, ganz aktiv eine Gottlosigkeit als ideale Lebensform dargestellt wird. Von wegen der Herr ist auferstanden. Er ist der Höchste. Ihm gebührt alle Macht und Ehre. Wo erleben wir das? Im normalen Leben. Menschen werden bewusst in eine Abhängigkeit von dem gebracht, was Gott ein Greuel ist. Und der Mainstream, wie man so gern sagt, so scheint es, zeigt durchaus auf, immer deutlicher, wessen Geist solche Strömungen sind. Wenn wir einmal kritisch uns mit den Dingen beschäftigen, die in dieser Welt vor sich gehen, wer da die Macht hat und wofür er sie gebraucht, dann kann man sehr nachdenklich werden. Und ich bin keiner, der einen Zukunftspessimismus predigt an dieser Stelle. Aber sehen wir die großen Zusammenhänge, dann stellen wir fest, es geht nicht um den Gott, der alle Macht hat. Was an Zerstörungsversuchen in unserer Gesellschaft und sogar an jedem einzelnen Menschen muss noch geschehen? Brüssel ist noch ganz aktuell. Und es gibt schleichende Veränderungen in unserer Welt. Ich will hier nur einmal das Thema Gender einbringen, die viel dramatische Änderungen mit sich bringen werden, die uns wegbringen von dem, dass Gott der Herr, der König ist, dass er die Macht hat. Was an Zerstörungsversuchen also in unserer Gesellschaft muss noch geschehen, damit Christen in dieser Macht, die sie kleidet, aufstehen und etwas dagegen sagen, die Werke des Teufels durch Taten der Worte zerstören. Das tun, was sie glauben. Ein Anfang ist ja gemacht, dass wir aufstehen und sagen, wir heften da eine Blume hin. Das war für manchen schon vielleicht eine große Tat, sich aufzustellen aus seiner Reihe und dann nach vorne zu gehen, für alle sichtbar eine Blume hinzuhängen. Was ist das für eine Kraft, die höher ist als Himmel und Erde, die uns befähigt, aufzustehen in einer Welt, in der es ganz andere Themen gibt, als Blumen irgendwo zu befestigen? Die Frage heißt also, wenn wir heute Ostern feiern, Auferstehung, was bedeutet das? Gehört Christus nun alle Macht im Himmel und auf Erden oder nicht? Ich frage mich, was könnte mich erschrecken, wenn ich ein ganz normaler Christ wäre? Wenn ich das wirklich glauben könnte bis in die letzte Phase, die letzte Entscheidung meines alltäglichen Lebens hinein. Ich hätte keine Angst mehr. Die Bibel sagt, Angst ist nicht in der Liebe. Thema Menschenfurcht. Wer von euch hat keine Menschenfurcht? Ich sehe keine Hand. Traut ihr euch nicht oder ist das tatsächlich so? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Wenn ich nämlich sagen würde, die Frage andersrum, wer von euch hat Menschenfurcht? Ich würde strecken. Lasst die Hände ruhig unten. Ihr wart ja schon alle draußen. Das heißt doch, wir haben von Gott her die Zusage, ich bin auferstanden, ich lebe. Ich bin die Liebe. Also was machst du jetzt mit deiner Angst? Und ich meine das nicht als Anklage, versteht mich bitte nicht falsch. Ich meine das für mich auch ganz klar und deutlich. Wie ist es jetzt? Wir feiern zusammen Ostern. Das müsste doch unsere Herzen weit und frei machen. Die Hoffnung der Herrlichkeit entstehen lassen und deutlich machen, nichts kann uns trennen vor dieser Liebe. Gar kein Mensch, keine berufliche Situation, kein privater Schicksalsschlag. Jakobus schreibt einmal, und ich finde das ganz passend in diesem Zusammenhang, es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Der Refrain dieses eben gesungenen Liedes, dass der Herr auferstanden ist, ist ja schön, nicht? Das können wir immer wieder sagen. Aber es nützt nichts, das immer nur zu sagen und drauf zu hören. Leben wir das, was wir gerade eben so häufig hintereinander repetiert haben? Natürlich können wir sagen, ich habe doch schon genug am Hals, was soll ich denn noch tun? Ich habe schon genug am Hals. Aber wenn wir bekennen, dass der Herr auferstanden ist, dann stellen wir doch gleichzeitig fest, dass der Kampf zwischen Gut und Böse existiert und das ist das Wichtige, dass er bereits gewonnen ist. Im 1. Johannesbrief Kapitel 3 heißt es, aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Bedeutet also, das ist das normale Christsein. Wir dürfen das leben, was wir glauben. Wir dürfen das umsetzen. Ja, wir können das umsetzen. Und es heißt jetzt auf keinen Fall, dass wir mehr tun müssen. Sondern es heißt, das, was wir tun, wer wir sind, dass wir das anders tun. Nämlich genau in diesem Bewusstsein, wer kann mir was? Du willst mir einen Karren fahren? Dann musst du an Jesus vorbei, Freundchen. Ist das klar? Der Chef übt einen solchen Druck auf dich aus. Ja, es ist kaum auszuhalten. Kann er dir was? Ja, er kann dich rausschmeißen. Das ist existenzgefährdend, natürlich. Und mit 55 kriegst du nicht gleich wieder einen neuen Job. Wissen wir alle. Ist der Herr auferstanden? Was heißt das für dich? Ganz konkret. Das wäre normales Christsein. Niemand und nichts kann mich scheiden von der Auferstehungsliebe. Wenn wir abstimmen würden, wie mächtig der Sieg Christi am Kreuz durch die Auferstehung gewesen ist, was würden wir abstimmen mit Zettelchen, anonym? 20% Zustimmung, 40%, 60 oder 80? Wir sind eine besonders fromme Gemeinde. Ich glaube, dass Gott Christen, dass Gott Jünger sucht, die zu 100% zustimmen und glauben, dass seine Auferstehungskraft in deinem persönlichen Alltag mächtig ist. Und dass wir zusammen als Glieder des lebendigen Leibes, und ich bitte die Betonung zu hören, die ganzen Lieder, die wir hier singen, achtet bitte mal drauf, die singen ganz oft von ich, mir und mein, so gut die sind. Mich stört das, liebe Leute. Vielleicht könnt ihr mal die Texte umschreiben, mal so ganz heimlich. Und ich verrate auch keinem das Copyright. Aber die Bibel sagt, wir sind eine Gemeinschaft, hineingenommen in die Gemeinschaft Christi. Das heißt, deswegen sitzen wir da auch hier nicht alleine. Ich würde auch zu einem einzigen predigen, das könnt ihr mir glauben. Aber das Gute ist doch, wir sind alle zusammen. Das bedeutet doch auch hier, wir sind ein funktionierender Leib. Und da gibt es immer ein paar Ausfälle. Aber weil die anderen mitfunktionieren, weil die anderen mit drauf vertrauen, dass Jesus auferstanden ist, tragen sie dich mit. Das kannst du alleine gar nicht. Achten wir auf das Wir bei Gemeinde. Und dann kommen wir zusammen in die Funktion eines machtvollen Beweises dieser Liebe Gottes, dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes und der Gnade von Jesus Christus, die wir brauchen, um einen schwierigen, einen herausfordernden Alltag zu bewältigen. Und nicht zu sagen, es ist alles so schwer, am Sonntag singe ich ein paar fromme Lieder, aber die Woche über ist doch ziemlich schwierig. Sondern dass diese Auferstehungskraft, die wir ja von Ostern her, Sonntag für Sonntag, bemerken wir bitte, Sonntag ist das kleine Ostern und Gott schenkt uns das wöchentlich. Ist das nicht Wahnsinn? Nehmen wir das doch so. Ostern ist jeden Sonntag. Kleines Stückchen, bis wir es heute richtig feiern. Und dass diese Auferstehungskraft die Woche hindurch trägt und wir nicht nur sagen, endlich ist Freitag, dann können wir aufatmen und dann kann ich am Sonntag auch noch ein bisschen Gottes Wort hören. Die Auferstehung von Jesus ist der Ausgangspunkt, ist die Grundlage und ist eine Befähigung und Beauftragung, unser Leben so zu leben, als wäre das wahr. Dass er auferstanden ist. Merken wir das? Wie wichtig das ist, das Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Das bedeutet, egal was ich mache nicht mehr, sondern ich mache es anders. Ich mache es deswegen, weil ich in mir den Auferstandenen habe. Er schenkt mir Leben. Er schenkt mir Hoffnung in dieser konkreten Situation, wo ich vielleicht verzweifeln möchte. Und ich habe Geschwister um mich herum, die das mit mir tragen, die für mich glauben und beten. Und es ist keine Frage, die Theologie betrifft. Da können wir noch ein paar schöne theologische Vorträge halten. Es geht darum, dass es eine Frage der Entscheidung ist. Christus hat entschieden, ich gehe diesen Weg. Und Gott hat entschieden, das mache ich so. Und wir können uns dazu entscheiden, ich gehe diesen Weg auch. Die Frage lautet also, bin ich einer, der dazu verfügbar ist, in dieser Auferstehungskraft zu leben oder eben nicht? Sage ich, ich mache das allein? Oder sage ich, ich lebe auf dem Boden dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes, auf dem Boden, den er bewirkt hat. Hier, wir sehen es wunderbar blumig, neues Leben geschenkt für mich. Jetzt sage ich mal was zu den Versen, die gerade eben gefehlt haben. Ich habe leider verpennt, das auch mit aufs Blättchen zu schreiben, aber ihr könnt ja zu Hause in euren Bibeln nochmal nachlesen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, fangen wir nochmal an, Vers 11, und dann geht es um die nächsten 12, 13. Paulus schreibt also, aber du Timotheus, oder wir erinnern uns, Volker oder wie du immer heißt, bemühe dich um ein Leben, so wie Gottes will, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Sanftmut und Geduld. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, das Gott dir geschenkt hat und das du vor so vielen Zeugen bekannt hast. Und ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus ein gutes Bekenntnis abgelegt hat, seinen Geboten rein und vorbildlich zu folgen. Wir hören vielleicht die Imperative und sehen durchaus die Anforderungen, die Gott an uns stellt, die Paulus dem Timotheus und damit auch uns sagt. Aber wir erkennen auch in der Mitte, dass es hier ein Geschenk gibt, das ewige Leben, das Gott uns geschenkt hat. Und das bedeutet allerdings, jetzt müssen wir daran festhalten, denn wir leben doch in dieser Welt, die noch sehr umkämpft und umfochten ist. Ostern ist kein Selbstläufer. Der Widersacher versucht alles, was er kann, auf die raffinierteste Art und Weise uns so voll zu machen, dass für die Fülle kein Platz mehr bleibt, die Fülle, die von Gott kommt. Und wenn ihr mal euren Alltag durchforstet, womit wir denn alles voll machen, viel davon ist einfach nur Zeug, oder? Und nicht Fülle von Gott. Hält uns davon ab, bis ich meine ganzen elektronischen Helferlein alle aufgeladen habe. Früher bin ich irgendwo hingefahren mit dem Fahrrad, habe ich einfach das Fahrrad gepackt, die Kette geölt und weg war ich. Heute renne ich erst mal 3 Stunden durchs Haus, suche alle Ladegeräte, bis ich sie gefunden habe. Dann finde ich die dazugehörigen Elektroteilchen nicht mehr. Und dann nehme ich einen Anhänger ans Fahrrad, damit ich den ganzen Krempel auch noch mitkriege. Ich übertreibe, aber ihr versteht, was ich meine. Wie voll machen wir unseren Alltag? Und hier haben wir die Fülle. Ewiges Leben, geschenkt. Und das bedeutet, wenn er jetzt hier von solchen Imperativen spricht, halte fest, bemühe dich und so weiter, dann heißt das nicht, mach noch mehr, sondern schau mal, was du alles in deinem Leben für Mist hast. Und dagegen musst du mal vorgehen, dagegen musst du mal ankämpfen. Übrigens auch die negativen Gedanken. Wie viele Leute gehen nach einem Gottesdienst nach Hause und unterhalten sich über das, was sie gestört hat in diesem Gottesdienst? Und ich kann euch sagen, als Profi, der hier sitze, stört mich so manches in unseren Gottesdiensten. Nicht nur hier, sondern generell und immer. Ja? Aber ich muss sagen, das sind doch meine Vorstellungen. Kann ich mich nicht mit meiner Frau oder mit sonst jemand anschließen und unterhalten, wo ich Gott begegnet bin im Gottesdienst? Wo er mir in seiner Auferstehungskraft begegnet ist? Und kann ich mal die Sachen, die nicht nach meinem Geschmack waren, einfach mal weglassen? Es ist viel leichter, sich mit anderen zusammenzusetzen und sagen, was mir heute alles nicht gefallen hat. Macht hier natürlich keiner. Aber überleg bitte an der Stelle einmal, was es bedeutet, wenn er hier sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lass doch mal eure negativen Gedanken im Leben weg. Du warst beim Arzt, was hat er alles wieder nicht gesehen? Meine Güte, sei froh, dass du einen Arzt hast, den du sogar aussuchen konntest. Auferstehungskraft bedeutet, ich komme von der positiven Seite des Lebens. Ich sehe die negativen Seiten, aber damit halte ich mich nicht auf. Ich halte mich damit auf, dass die positive Kraft, die von Gott ausgeht, Leben und zuerst mein eigenes verändert, bevor ich von anderen erwarte, dass sie sich ändern, damit es mir passt. Daher diese Imperative, die Gott in seinem Wort an uns hat. Wie sieht's also aus mit uns, als einem ganz winzigen Teil der Kinder Gottes? Wollen wir, dass diese alten biblischen Verheißungen sichtbar werden in unserem Leben? Dass die was mit unserem Leben zu tun haben, also dass die Kraft der Auferstehung auch unser Leben und nicht nur dieses Kreuz wunderschön macht? Folgen wir dem, der vor Pilatus ein gutes Bekenntnis abgelegt hat, rein und vorbildlich? Ich schließe mit einem Gedanken, den wir in der Geschichte vorhin gehört haben. Und das ist für mich das entscheidende Signal von der Auferstehung. Da macht Gott noch einmal ganz besonders deutlich, dass er uns gewollt hat, dass er uns erwartet hat und dass er uns wertschätzt. Egal, ob wir nahe bei ihm sind oder eben nicht nahe. Ob wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen oder ob wir schon wieder irgendwie unter die Räder gekommen sind. Wir sind gewollt, wir sind erwartet und wertgeschätzt. Diese Erzählung, er ist der Autor des Lebens, der Gott, der träumte. Und wir erinnern uns, das Erste, was dieser Gott schrieb als ein Autor, war dieses Wort Zeit. Ein Fußbreit in den Lenden der Ewigkeit. Und in diesem Raum zwischen Anfang und Ende sind wir hineingesetzt, an einer bestimmten Stelle. Und das, liebe Geschwister, ist kein Zufall. Manch einer von euch wäre gerne vielleicht im Mittelalter gewesen, ein anderer beamt sich gerne in die Zukunft, nur eben jetzt gerade nicht. Gott hat sich nicht geirrt, dass du gerade jetzt lebst. Und er hat das so gewollt, weil er uns, weil er dich wollte. Es gab einen ersten Sonnenaufgang, ein erstes Sandtreiben. Es gab einen Anfang und es wird auch ein Ende geben. Und Gott, der Autor, kennt dieses Ende. Und jetzt sind wir als seine Menschen mittendrin in Raum und Zeit, weil er das so gewollt hat. Und er sagt, halte fest an dem Leben, das Gott dir geschenkt hat, wie wir es gerade eben bei Timotheus gelesen haben. Gott gebührt alle Macht und Ehre. Halte fest, auch nochmal Karfreitag, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, halte fest, harre des Herrn. Warte darauf, dass er sich herrlich und mächtig erzeigt. Er ist auferstanden. Das gilt für dich. Und das Zweite, was er geschrieben hat, war dieses Wort Adam. Und Gott sieht ihn vor sich, diesen ersten Adam, und mit ihm jeden von euch. Jeden. Und ihr seid alle erwartet, geplant und von Gott geliebt. Keiner ist ein Unfall. Und ihr seid beauftragt, euer Leben zu schreiben. In diesem Text hieß es, er sagt ganz zärtlich, gibt uns einen Stift und sagt, achte darauf, was du schreibst. Schreibe in dem Geist, den du von mir hast. Ich bin auferstanden, ich lebe und du sollst auch leben. Nimm das Leben nicht leicht, aber betrachte es von der Auferstehungsseite her. Du hast ein Ziel vor Augen. Du bist berufen zur Freiheit und zur Gestaltung. Da gehe ich zurück auf den Anfang unserer Predigtreihe, ganz am Anfang, als wir uns von Gott, den Schöpfer, unterhalten haben, wo er gesagt hat, ich setze dich in diesen Garten und ich beauftrage dich, ihn zu gestalten. Das gilt bis heute. Achte darauf, was du schreibst und halte das Ziel vor Augen. Und dann schreibt er das dritte Wort, Immanuel, Gott mit uns. Der größte Verstand des Universums hat Zeit erschaffen. Und der wahrhaftigste Richter hat Adam eine Wahl gelassen. Aber es war die Liebe, die uns Immanuel, Gott mit uns, gegeben hat. Gott ist in seine eigene Geschichte eingetreten, weil unsere Freiheit immer gefährdet ist, bis heute. Das Wort würde Fleisch werden, heißt das. Auch Jesus, auch Gott wurde geboren. Er wurde Mensch. Er hatte Hände und Füße. Tränen und Versuchungen hat er auch gekannt. Aber entscheidend war, auch Gott hatte eine Wahl. Genau wie wir. Er hat sich entschieden zu wählen. Er hat sich für das Leben, er hat sich für die Liebe und für die Wertschätzung entschieden am Kreuz. Und er sagt, das möchte ich von euch auch. Entscheidet euch für das Leben, entscheidet euch für die Liebe, entscheidet euch für die Wertschätzung, die ihr euch einander entgegenbringt. Wir stehen auch Tag für Tag vor Entscheidungen. Welche treffen wir? Und wenn wir das so tun, dann ist das völlig normal, dass wir das als Christen tun. So sieht normales Christenleben aus, nichts Besonderes. Und ich glaube, wir haben ja diese Reihe Gezeitenwechsel genannt. Lass uns doch diesen heutigen Sonntag für jeden für sich persönlich, das hatte ja frei, noch einmal dafür nehmen, dass es auch bei euch persönlich einen Gezeitenwechsel gibt, in dem wie ihr euer Leben, in dem wie ihr die Wirklichkeit betrachtet, von der Auferstehung her und sagt, die Zeiten, in denen ich verzagt bin, die Zeiten, wo ich denke, ich muss es alles alleine schaffen, es ändert sich ja doch nichts, die sind vorbei. Ich lebe in dieser Kraft der Auferstehung, die für mich da ist, die mich umgibt, die mich einhüllt, ob ich sie spüre oder nicht. Und ich entscheide mich jetzt genauso. Und dann schaut mal, was passiert. Ich bin total davon überzeugt, dass euer Leben, genau wie meines, sich verändern wird. Nicht alles auf einmal. Die Blumen haben auch Zeit gehabt, bis sie gewachsen sind und bis sie jetzt da für uns strahlen. Aber es wird uns verändern. Wir können froh sein. Und ich möchte mit einem Text von Hans-Joachim Eckstein schließen. Ein ganz schönen Text. Wer den haben will, soll mir eine Mail schicken, dann schicke ich ihn auch. Der heißt, wir sind gewollt, wo wir herkommen. Und wo wir hingehen, werden wir erwartet. Etwas Schöneres als diese Wertschätzung durch Gottes Liebe werden wir nicht einmal im Himmel erfahren. Und wenn wir von dieser Zuversicht, ganz normales Christenleben, schon hier und jetzt erfüllt sind, verändert das alles in unserem Leben auf der Erde. Und so können wir sagen, als letztes, Jesus, ihm gebührt alle Macht und Ehre. Er hat alles gewendet zum Guten für uns. Gott sei mit euch. Amen.